HR Info. Netzwelt.
Das Netz ist ein Spielplatz für Schnäppchenjäger. Das ist eine Binse. Aber stimmt das überhaupt oder stimmt das noch? Wer aufmerksam die diversen Preisvergleichsportale beobachtet, der wird feststellen, dass die Preisdifferenzen für Produkte, die in Webshops angeboten werden, längst nicht mehr so extrem sind wie noch vor ein paar Jahren. Selbst die Preisdifferenzen zum klassischen analogen Handel um die Ecke nivellieren sich allmählich. Ist das Internet kein Paradies mehr für Schnäppchenjäger? Das wollen wir heute in HR Infonetzwelt herausfinden. Mein Name ist Udo Langenohl. Sind die Hessen Schnäppchenjäger im Netz? Oder doch lieber im Einzelhandel? Saskia Klingelschmidt hat Passanten in Frankfurt gefragt.
Es lohnt manchmal schon im Internet nachzugucken. Wenn ich das mache, dann gehe ich erstmal in den Einzelhandel. Und wenn ich bei der zweiten Station niemanden gefunden habe, dann bestelle ich die Sache dann halt im Internet, weil es mir dann einfach reicht, weil ich nicht nochmal in einen dritten Laden gehen möchte. Ansonsten unterstütze ich gerne den Einzelhandel. Es gibt dann auch Schnäppchen, aber ich gucke das nicht explizit nach Schnäppchen im Internet. Also klar, die können die Sachen billiger anbieten, weil sie keine Mieten haben oder sonstige Kosten. Aber darum geht es mir im Prinzip nicht. Ja, mich persönlich nervt es nur noch, dass alle Leute nur noch im Internet bestellen, alles nur noch über Paketshop geht, alle Straßen überlastet werden. Man kann auch so noch in den Laden gehen, mit Menschen reden und normal einkaufen.
Ich schaue nach Schnäppchen, aber nicht online, sondern nur im Geschäft. Ja, Fleisch zum Beispiel habe ich gefunden, was 30% runtergesetzt war, weil es nur noch ein paar Tage haltbar war, ja. Das habe ich mitgenommen und dann auch gleich zu Hause fabriziert, gleich gemacht. Und da achte ich schon drauf. Früher gab es öfters Schnäppchen hier, aber wenn ich was sehe, dann greife ich auch meistens zu.
Es gibt mehr im Internet, aber man findet sie einfacher im Einzelhandel. Also effektiv gibt es mehr im Einzelhandel, weil ich die Sachen anprobieren kann und sehen kann und wie die Textur und so ist und das mir wichtig ist. Eine Regenjacke für 90 Euro statt 400 oder so.
Heutzutage im Internet. Es gibt keine Sicherheit, ob das gute Qualität, ob es gefälscht und nicht alle Schnäppchen heißt es gut. Manchmal sind die auch in China produziert oder Replikat und natürlich ist es bequem im Internet zu bestellen und man einfach meine Daten, PayPal, Kreditkarten, das ist keine Sicherheit für mich und das macht keinen Spaß, sitzen und bestellen, ja.
Schnäppchenjäger ja, aber nicht unbedingt nur im Netz. Das haben wir in der nicht repräsentativen Umfrage von Saskia Klingelschmidt gehört. Professor Gerrit Heinemann ist E-Commerce-Experte, er lehrt an der Hochschule Niederrhein und er forscht im eWeb Research Center zum Handel in der digitalen Welt und er ist uns jetzt zugeschaltet. Herr Professor Heinemann, ich habe mir in dieser Woche online ein paar neue Sneaker einer ziemlich bekannten Marke gekauft und ich habe dabei festgestellt, dass die Preisunterschiede, die mir die diversen Preissuchmaschinen und Portale angezeigt haben, ja eigentlich nur noch marginal waren. Die Differenzen bewegten sich im niedrigen einstelligen Bereich. Ich kann mich aber erinnern, dass ein nahezu identisches Produkt vor 3 Jahren noch Preisunterschiede bis zu 30 Euro generiert hat, bei einem Durchschnittspreis von so um die 60 Euro für das Endprodukt. Ist das jetzt ein Zufall? Hat das was mit meinen Sneakern zu tun oder verändert sich da was im Netz?
Es scheint sich etwas zu verändern und wenn Sie dieses Sneaker-Beispiel nennen, muss ich zufällig an einen Einkauf denken. Wir haben das mal getestet mit einer bekannten Marke, deren Namen ich nicht nenne, aber es wird die gleiche sein, wo dieser Schuh was kostet und stellten fest, die Hälfte des Preises, des untersten Preises eines deutschen Anbieters kam von einer chinesischen Plattform, deren Namen ich auch nicht nenne. Und wo alle Experten sagten, der Schuh, wir haben ihn auf dem Tisch liegen gehabt, sieht identisch aus, aber kann kein Originalprodukt sein. Und die Tatsache, dass wir jetzt natürlich auch verstärkt gegen chinesische Angebote vorgehen, die Raubkopien sind oder wo Umsatzsteuer nicht abgeführt hat, führt wahrscheinlich dazu, dass wir zu solchen Preisdifferenzen, die nicht sein können, weil sie unter Einstandspreise wären und ein Verkäufer da im Grunde sogar noch etwas drauflegen würde, dass wir da eben von wegkommen und diese enormen Preisdifferenzen hoffentlich in Zukunft dann nicht mehr haben.
Liegt es denn vielleicht an der mangelnden Transparenz der Preisgestaltung, dass ich jetzt als Verbraucher kaum noch Schnäppchen finde oder dass das Finden von Schnäppchen so schwierig geworden ist?
Ich würde mal differenzieren, auch das Wort Schnäppchen, was ist ein Schnäppchen? Also wenn wir wie gesagt von Raubkopien sprechen, ne, eine Rolex, die man dann vielleicht auch für ein paar hundert Euro angeblich kaufen kann, das ist kein Schnäppchen, weil es ist kein Originalprodukt. Wenn wir auf das Originalprodukt gehen, wird es, wie gesagt, diese enormen Preisunterschiede nicht geben, aber in der Tat haben wir eine Tendenz jetzt bei normalen Preisdifferenzen, sage ich mal, dass das ein Stück abnimmt, weil die Anbieter auf den Marktplätzen definitiv erkannt haben, dass eine Preisspirale, die nur nach unten geht, auf kurz oder lang nicht gesund ist. Und deswegen versuchen eigentlich alle Anbieter, die ich kenne, aus dieser Vergleichbarkeit und Preisfalle, nennen das sogar die Experten, rauszukommen und da im Grunde vielleicht nicht mehr diesen Preiskrieg zu machen wie bisher.
Also schwierige Zeiten für Schnäppchenjäger. Wie unabhängig, Herr Professor Heinemann, sind denn die diversen Vergleichsportale wie Geizhals, Preisfuchs, Idealo, da gibt es eine ganze Menge. Es geistert ja immer wieder so ein bisschen der Verdacht herum, dass wir als Kunden dort sogenannten Paid Content geliefert bekommen, also die Suchergebnisse von den Händlern zusammen mit den Portalen gepusht werden. Ist da was dran?
Kann ich so nicht bestätigen bisher. Vielleicht gibt es morgen oder nächste Woche da andere Erkenntnisse. Wir kennen das von Google, das ist kein Preisvergleichsportal, dass wir natürlich da unterscheiden müssen zwischen der natürlichen Suche, wo auch nicht manipuliert wird, und den bezahlten Suchergebnissen, die aber auch immer gekennzeichnet sind. Aber ich schließe nicht aus, dass natürlich Preisvergleicher, die auch irgendwo von leben müssen, in Zukunft vielleicht Ähnliches tun, aber dann würde mich wundern, wenn das nicht gekennzeichnet wäre, weil sonst gäbe es mit Sicherheit ganz schnell auch eine Abmahnung.
Da sind natürlich dann die Verbraucherzentralen auf dem Kiwif. Halten wir also mal fest, es ist schwieriger geworden, echte Schnäppchen im Netz zu finden. Die Preise ändern sich permanent. Was gestern noch ein Schnäppchen war, ist heute vielleicht beim selben Händler ziemlich teuer. Wie, Herr Professor Heinemann, finde ich denn als Kunde überhaupt noch ein Schnäppchen im Netz?
Indem ich mich auf die Suche begebe und im Netz suche. Genauso wie ich durch die Innenstadt gehen muss und bei verschiedenen Geschäften gucken muss. Anders ist es auch nicht im Netz, aber es ist mit Sicherheit zeiteffizienter, im Haus zu bleiben und im Netz zu suchen, statt zu Fuß jetzt den Preisvergleich zu tätigen.
Das war ein schönes Stichwort. Lohnt es sich denn vielleicht auch mal um die Ecke und neben den Monitor zu schauen im übertragenen Sinne, nämlich auf den lokalen, den analogen, den klassischen Handel, den ich zu Fuß und nicht mit der Maus aufsuche?
Viele Händler sagen, dass mittlerweile, dass sie auf den Preis, den es im Internet gibt, einsteigen. Also wenn ein Kunde nachweisen kann, dass es den gleichen Artikel woanders günstiger gibt, steigen da in der Regel schon einige Händler zunehmend, muss man sagen, drauf ein und geben den gleichen Preis. Das heißt aber dann den gleichen Preis, das heißt ja dann nicht günstiger. Also habe ich dann Zeitaufwand in Kauf genommen, bin in die Innenstadt gegangen und habe dann den gleichen Preis realisiert, es sei denn, der Händler ist verhandlungsbereit und unterbietet diesen Preis nochmal. Das soll es auch geben, aber da sagen eben viele Kunden, verhandeln, das tue ich nicht gerne. Das hängt natürlich auch dann vom Typus ab, ob man sich dann hinstellt und sagt, ich möchte jetzt aber doch noch einen niedrigeren Preis haben.
Also ich kann das bestätigen von meinem lokalen Baumarkt, den ich gerne samstags aufsuche. Wenn ich dort eine Maschine entdecke und sage, guckt mal hier, im Netz habe ich die zu dem und dem Preis gefunden, da geht der Baumarkt eigentlich immer mit und sagt, okay, machen wir auch, gleicher Preis, genau denselben Preis. Lohnt sich also falschen wieder?
Man weiß es ja vorher nicht, Ergebnis offen, aber der Versuch ist ja zumindest nicht strafbar. Und wie gesagt, es gibt immer Händler, die aus welchen Gründen auch immer sagen, selbst wenn der Preis so niedrig ist, dass es mir schon wehtut, gehe ich trotzdem noch drunter. Also für den Kunden ist zumindest der Versuch nicht strafbar und vielleicht auch mit Erfolg gekrönt. Aber dem Händler tut es definitiv weh. Und da muss man auch als Verbraucher sagen, wenn ich in Zukunft die Innenstadt erhalten möchte, dann tue ich so etwas nicht, weil der Händler braucht auch einen fairen Preis, um zu überleben.
Leben und leben lassen. Falschen, Herr Professor Heinemann, geht aber auch online, zumindest bei eBay. Da kann man ja gelegentlich auch als Kunde einen Preisvorschlag machen, auf den dann der Händler eingeht oder eben nicht. Bei anderen E-Commerce-Plattformen habe ich das noch nie gesehen. Warum eigentlich nicht?
Ja, man könnte sagen, die sind nicht kreativ oder das sind vielleicht keine Plattformen, sondern echte Händler, also Online-Händler, weil eBay ist ja im Grunde nur ein Vermittler eines Geschäftes und muss dann auch die Marktplatzpartner dazu bewegen, dass die auch bei so etwas mitgehen. Und da muss man natürlich auch gerade bei eBay differenzieren, sprechen wir über das Auktionsgeschäft, was ja zunehmend zurückgefahren wird, oder über das klassische Marktplatzgeschäft, was ja mittlerweile 90% des Handelsvolumens ausmachen soll. Und das ist ein sogenanntes Festpreisgeschäft, wo das, was Sie gerade geschildert haben, nicht stattfindet. Also kann man sagen, zu 90% auch nicht auf eBay.
Sind wir Verbraucher, Herr Professor Heinemann, überhaupt noch so schnäppchenaffin, wie das mal vor 10, 15 Jahren der Fall war, als der Boom im Onlinehandel so richtig Fahrt aufnahm?
Doch, also definitiv. Der deutsche Verbraucher fährt nach wie vor voll auf Preise ab. Und nicht umsonst haben ja nach wie vor auch die Discounter mit Dauerniedrigpreisprogrammen diese enormen Erfolge. Und je günstiger, desto mehr. Also das ändert sich auch nicht.
Viele Verbraucher orientieren sich ja in ihrem Kaufverhalten an den zahllosen Bewertungsportalen im Netz. Dass denen mit Misstrauen begegnet werden sollte, das hat sich noch nicht überall herumgesprochen. Vor allem beim Branchenriesen Amazon finden sich massenhaft Fake-Bewertungen. Das ist bekannt, vor allem dort auf dem Marketplace. Dem Ruf schadet das aber offenbar nicht. Woran liegt das eigentlich?
Ja, der Kunde ist vielleicht auch manchmal überfordert oder möchte nicht genau hinhören. Aber man sollte jetzt auch sagen, dass der Anbieter vielleicht nicht schuld ist auf dem Marktplatz. Denn Amazon, was man so hört, tut alles, um das zu vermeiden. Straft auch Marktplatzpartner ab, aber der ein oder andere Marktplatzpartner versucht natürlich, da irgendwelche Bewertungen vielleicht doch zu schönen. Aber es wird schwieriger und man muss immer sagen, mehr oder weniger gibt es Anbieter, wo gerade wenn viele Bewertungen abgegeben wurden, der Verbraucher sich eigentlich schon drauf verlassen kann.
Wenn wir also nun gehört haben, der Laden um die Ecke kann viel eher noch als vor ein paar Jahren mit den Online-Preisen vielleicht mithalten, dann müsste doch den klassischen Einzelhandel das eigentlich freuen. Aber die Zahlen belegen, online steigen die Umsätze nach wie vor, analog stagnieren sie bestenfalls oder gehen zurück. Liegt es also doch eigentlich an uns, an den Verbrauchern, an unserer Bequemlichkeit, dass E-Commerce weiter so boomt? Man muss nicht die Füße bewegen, sondern nur die Maus?
So ist das. Also der Hauptgrund, online zu kaufen, ist schlicht und ergreifend Bequemlichkeit. Sicherlich auch das nach wie vor existierende Preisimage, weil viele Kunden immer noch denken, im Netz ist es am günstigsten und da auch den größten Anbietern vertrauen. Aber im Endeffekt ist es Bequemlichkeit und Zeitersparnis. Also Convenience ist der Begriff, aber da kann auch ein stationärer Händler im Netz anbieten und das auch im Grunde den Kunden bieten.
Lassen Sie uns noch auf ein Forschungsprojekt blicken am Schluss, an dem Sie maßgeblich mit beteiligt sind. On4Off heißt das. Es soll herausfinden, wie Online- und Offline-Shopping mit KI, mit künstlicher Intelligenz, mit Hilfe maschinellen Lernens verschmolzen werden können. Können Sie uns das mal näher erläutern?
Im Endeffekt geht es darum, dass der Handel in Zukunft datenbasiert arbeiten muss, und zwar mit Kundendaten, die er generieren muss, und dann eben intelligent nutzen kann, um den Kunden auch besser zu beraten. Denn so funktionieren auch die großen Plattformen, die ja enormen Erfolg aufweisen. Und wenn da der stationäre Handel nicht in die Pötte kommt und gleichzieht, zumindest bei diesen datenbasierten Maßnahmen, dann sieht das schlecht für den aus. Und das ist im Grunde Hintergrund unseres Projektes, ob man das jetzt künstliche Intelligenz nennt, man könnte es auch nennen, intelligente, datenbasiertes Arbeiten oder nur datenbasiertes Arbeiten, aber um nichts anderes geht es.
Herr Professor Heinemann, ganz zum Schluss die Frage, suchen Sie eigentlich selber nach Schnäppchen im Netz oder ist Ihnen das zu nervig, zu mühselig geworden?
Ich suche nicht, aber wenn ich ganz offensichtlich auf ein Schnäppchen gestoßen werde und das gerade benötige, dann schlage ich natürlich auch zu.
HR Info. Wer es hört, hat mehr zu sagen.
Hier ist HR Info Netzwelt. Ist das Internet kein Paradies mehr für Schnäppchenjäger? Darüber sprach ich mit Professor Gerrit Heinemann, der an der Hochschule Niederrhein im eWeb Research Center zum Handel in der digitalen Welt forscht. Mit ihm haben wir vor allem aus Verbrauchersicht auf die Schnäppchenjagd im Netz geschaut. Und nun schauen wir uns an, wie die Händler mit der Schnäppchenjagd im Netz umgehen. Das machen wir mit Dr. Kai Hudetz. Er ist Geschäftsführer des IFH, des Instituts für Handelsforschung in Köln. Das IFH analysiert Konsumenten Konsumentenverhalten und Marktentwicklungen im E-Commerce-Bereich und berät unter anderem Online-Händler. Herr Dr. Hodetz, im Gespräch mit Professor Gerrit Heinemann haben wir unter anderem erfahren, dass es für den Endverbraucher deutlich schwieriger als noch vor ein paar Jahren geworden ist, im Netz ja echte Schnäppchen zu finden. Teilen Sie diese Auffassung?
Ja, das ist insgesamt tatsächlich so. Die Preisbänder sind enger geworden, also es ist wirklich schwieriger geworden, so echte Schnäppchen zu finden. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass die Händler versuchen, hier die Preistransparenz dann auch ein bisschen aufzuweichen, indem sie dann eben beispielsweise Bundles anbieten, andere Größen anbieten, Services dazu packen etc.
Das sagte auch Professor Heinemann, dass aus dieser Preistransparenz im Netz, die wir alle kennen, eigentlich in den letzten Jahren so eine völlige Intransparenz geworden ist. Er hat gesagt, die Unternehmen seien bemüht, aus dieser Preisvergleichbarkeit herauszukommen. Er nannte das Vernebelungstaktik. Können Sie erklären, wie das funktioniert und warum das so ist?
Ja, also ob das jetzt völlige Intransparenz ist, ich glaube, das kann man trefflich drüber streiten. Ich glaube, wenn wir es mal vergleichen mit dem vordigitalen Zeitalter, sind wir immer noch in einer vergleichsweise transparenten Welt unterwegs. Aber aus Sicht der Unternehmen gilt es natürlich, aus dieser Preisvergleichbarkeit herauszukommen, die ja letztlich nur dem Konsumenten dann auch nützt und die es für die Unternehmen eben schwieriger macht, hier tatsächlich Geld auch zu verdienen. Das sind verschiedene Taktiken, die angeführt werden. Die kennen wir teilweise ja auch schon aus dem stationären Handel. Man kann natürlich unterschiedliche Verpackungsgrößen hier dann auch platzieren, die den Vergleich schwerer machen. Man kann Bundles platzieren. Man kann einmal hier dann auch die Liefergebühren, der eine rechnet sie gleich mit drauf, der andere nimmt sie mit dann auch hinein. Es gibt unterschiedlichste Formen letztlich, wie man dann auch Sachen miteinander verknüpfen kann oder dann auch über unterschiedliche Produkte, die eigentlich mehr oder minder fast das Gleiche sind, aber dann eine unterschiedliche Produktnummer dann auch kriegen, wie man diese Vergleichbarkeit zumindest eben dann auch reduziert.
Also es ist schlecht aus Sicht der E-Commerce-Unternehmen, diese Preisvergleichbarkeit, die wollen da raus. Warum haben die so einen Druck?
Ja, also zunächst mal, wenn man zurückschaut in den Rückspiegel, sieht man ja, dass alle große E-Commerce-Unternehmen sind über den Preis groß geworden. Wenn man wachsen will, wenn man Umsätze generieren will, dann ist das am einfachsten über den Preis. Wir hatten eine sehr, sehr große Preisaggressivität hier dann auch im Markt drin. Die Preise waren deutlich unter dem, was wir im stationären Handel hier dann auch gesehen haben. Das Problem an dieser Strategie ist natürlich, dass man damit kein Geld verdienen kann oder zumindestens fast kein Geld hier dann auch verdienen kann und natürlich aufgrund der Transparenz schnell dann auch eine Spirale nach unten hier dann auch einsetzt. Der nächste geht nochmal ein Stückchen runter und wenn Sie bei Preissuchportalen hier dann auch sind, dann kann natürlich immer nur einer den günstigsten Preis dann auch anbieten und insofern ist diese Strategie des Preisführers natürlich da mit einem hohen Risiko dann auch verbunden, weil ich weiß eben nie, wann der nächste kommt, der nochmal wieder drunter geht. Und am Ende des Tages wird der Preis insgesamt nach unten gezogen im Markt, weil es dann eben auch für die anderen Anbieter schwieriger wird, Preisdifferenzen hier dann auch zu verargumentieren. Und damit verdienen dann am Ende tatsächlich die Händler immer weniger Geld mit den Produkten. Und das ist natürlich eine schwierige Situation und da möchte jeder dann auch am Ende des Tages auch raus.
Es gibt ja, Sie haben sie gerade erwähnt, die Preisvergleichsportale, jede Menge davon, zig Preisvergleichsportale gibt es im Netz, Idealo, Geizhals. Werden die nicht bald obsolet, wenn da keine richtige Transparenz mehr da ist, wenn ich als Kunde gar nicht so richtig durchschauen kann, wie sich dieser Preis zusammensetzt?
Na, vielleicht werden sie ja sogar noch wichtiger zukünftig, um tatsächlich wieder eine Transparenz dann mehr herzustellen. Es ist ja nun so, dass zunächst mal haben die Konsumenten davon profitiert. Sie hatten eben eine hohe Transparenz. Jetzt lernen die Händler immer mehr dann auch damit umzugehen mit dieser Transparenz oder vielleicht vermeintlichen Transparenz, entwickeln da ihre Strategien. Und es ist natürlich deutlich komplizierter, dann unterschiedliche Pakete, nenne ich es jetzt mal, miteinander zu vergleichen. Beim einen ist der Service mit drin, beim anderen ist es die Größe. Das ist eher dann, glaube ich, auch eine Herausforderung für die Preisvergleichsportale. Was wir aber sehen, ist, dass die Preisvergleichsportale natürlich in den letzten Jahren in sehr vielen Kategorien deutlich an Relevanz verloren haben, weil die Customer Journey, die sogenannte, also die Reise des Kunden von der Inspiration bis zum Kauf halt eine andere dann auch geworden ist und der Kunde inzwischen immer stärker einfach Amazon auch als seine Preisvergleichssuchmaschine, wenn man so will, ja dann auch sieht, seine Produktsuchmaschine dann auch sieht.
Bleiben wir mal bei Amazon. Sie haben mal gesagt, dass die Verbraucher ja auch selbst dran schuld sind, wenn sie nicht mehr den günstigsten Preis finden. Stichwort Bequemlichkeit und eben dieses sehr simple, verbraucherfreundliche Einkaufen bei Amazon. 2-3 Klicks und das Ding ist durch.
Ja, das ist also, Amazon ist sicherlich der Hauptgrund dafür, dass hier das Thema Preissuche sich deutlich dann auch verändert hat. Wir haben einen Marktanteil von Amazon ja schon von fast 50% in Deutschland, jetzt im Endkundenbereich, jetzt online. Und wenn wir uns dann anschauen nach Suchen, wo suchen die Leute, dann ist der Anteil ja noch höher, also in der sogenannten Kaufanbahnungsphase. Da sind wir ja schon bei 2/3 der Käufe im Durchschnitt, bei denen der Kunde dann eben bei Amazon schaut. Und er hat da einfach einen Referenzpreis. Und viele sagen, ja, ich weiß auch, dass es woanders noch vielleicht irgendwo einen günstigeren Preis gibt. Aber bei Amazon ist es halt so einfach und es funktioniert so gut und der Service ist gut. Und ich habe meine Daten schon eingegeben. Und dieses sehr kundenfokussierte, dieses extrem bequeme in sehr vielen Fällen und teilweise ja dann auch bis hin zur Lieferung extrem schnelle Kauferlebnis, das versetzt Amazon in die Lage dann, wir sagen immer, das ein Preispremium auch zu realisieren. Amazon muss eben gar nicht mehr der günstigste sein, weil viele Konsumenten dann eben sagen, na gut, einen gewissen Aufpreis bin ich dann auch bereit, dafür zu bezahlen, dass ich einfach weiß, dass es funktioniert und dass es dann halt so einfach dann auch geht.
Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat kürzlich herausgefunden, dass bei den beliebten sogenannten Marktplatzangeboten bei Amazon nahezu 100% aller Angebote teurer sind als beim Händler direkt. Also sind diese Marktplatzgeschichten, bei denen die Händler sozusagen als Subunternehmer von Amazon auftreten. Warum spielen die denn da überhaupt mit?
Ja, also ich bin ehrlich gesagt auch über die Zahl dann auch gestolpert. Ich kann die jetzt so aus meinen Erfahrungen jetzt nicht so ganz nachvollziehen, weil wir schon auch sehen, wenn du bei Amazon jetzt als Marktplatzhändler nicht über den Preis gehst, hast du ja ein großes Problem auf dem Marktplatz selber. Also es konkurrieren ja eine ganze Reihe von Anbietern normalerweise bei den Produkten um die entsprechende Buybox, also dass ich überhaupt sichtbar angezeigt werde beim Konsumenten. Wenn mein Preis da weit abweicht, habe ich gar keine Chance, da werde ich da überhaupt gar nicht wahrgenommen. Und insofern, glaube ich, muss man da tatsächlich tiefer dann auch reingehen, in ob da tatsächlich die Preise jetzt bei Amazon immer über denen liegen im stationären Handel. Das würde jetzt so ein bisschen auch dem widersprechen, was wir aus vielen anderen Studien dann hier dann auch sehen. Unabhängig davon gehen Händler eben auf diesen Marktplatz, weil wir sehen, der Marktplatz entwickelt sich extrem gut. Ich habe über den Marktplatz eben die Möglichkeit, Reichweite hier zu erzielen. Wir hatten im vergangenen Jahr ein Online-Wachstum insgesamt im Endkundenbereich von 5 Milliarden Euro. Und 3 Milliarden entfielen auf den Marktplatz. Also sprich 60% des gesamten Wachstums im Onlinehandel läuft über den Amazon Marketplace. Und da muss ich natürlich versuchen, irgendwo dann auch mit dabei zu sein mit meinen Angeboten. Und ich werde nur dann den Zuschlag eben auch kriegen, wenn ich das zum richtigen Preis dann hier dann auch mache. Weil wie gesagt, da ist ja nicht nur die Vergleichbarkeit zum stationären Handel entscheidend. In vielen Fällen ist das für den Konsumenten, das sehen wir gar nicht mehr so wahnsinnig wichtig, sondern die Vergleichbarkeit auf dem Marktplatz selber, die im Normalfall für eine Preishygiene dann auch sorgt.
Kommt das den Händlern zugute, dort präsent zu sein oder letztlich am Ende des Tages doch eher Amazon?
Also Amazon kommt es in jedem Fall zugute, egal welche Strategie Sie als Händler fahren. Amazon profitiert davon. Der Ansatz von Amazon ist ja platt gesagt, alle Produkte online verfügbar zu machen. Und jeder Händler, der über den Marktplatz dann auch liefert, trägt eben dazu bei, dass Amazon als der Rundumversorger wahrgenommen wird. Wir sehen ja, dass die meisten Amazon-Kunden tatsächlich mindestens einmal die Woche auch bei Amazon sind. Also dass da Frequenzen entstehen, die wir ja eigentlich nur von den Gütern des täglichen Bedarfs von Supermärkten dann auch kennen. Und das funktioniert eben über die Marktplatzhändler. Der Longtail wird abgedeckt, der sogenannte, also Produkte, die halt sehr selten dann auch gekauft werden. Da hat Amazon gar kein Interesse dran, die sich auf Lager zu legen, sondern das funktioniert eben über den Marktplatz. Also Amazon gewinnt immer an der Stelle. Der Kunde gewinnt natürlich immer, der Konsument, wir alle profitieren davon. Für den Händler, der profitiert halt nur davon, wenn er wirklich da auch eine gute Strategie hat. Und eine gute Strategie heißt tatsächlich dann auch, die Produkte zu einem Preis zu verdienen, mit dem ich tatsächlich dann auch noch Gewinn erzielen kann, also wo die Marge dann auch stimmt. Und das ist eben gar nicht so ganz einfach. Er muss ja dann auch die Provision hier an Amazon hier dann auch mit reinrechnen, mit kalkulieren. Wir haben dynamische Preise bei Amazon. Es kann eben sein, dass sich dann sehr schnell die Kalkulationsgrundlage auch ein bisschen ändert. Also für die Händler ist es in den meisten Fällen kein großer Ertragsbringer, sondern eben vor allen Dingen auch ein Umsatzbringer. Der kann es aber zweifellos sein, weil das Wachstum des Marktplatzes eben sehr, sehr groß ist.
Sie haben es ja sogar mal als Kardinalfehler des Onlinehandels bezeichnet, wenn sich Anbieter an die sogenannten Portale binden, von denen Amazon ja im Grunde genommen auch eins ist, oder?
Absolut. Also wir müssen als Händler natürlich immer den Kunden im Fokus behalten und den Kundenzugang im Fokus behalten. Und wenn Sie eben über einen Marktplatz, über ein Portal, über eine Plattform hier verkaufen, dann schiebt sich ja diese Plattform quasi zwischen den Anbieter und den Kunden. Das heißt, der Kunde ist dann eigentlich der Kunde der Plattform. Und das gilt bei Amazon in besonderem Maße, weil die Kunden häufig gar nicht groß unterscheiden. Ist das jetzt eigentlich ein Marktplatzangebot oder ist das jetzt Amazon-Eigengeschäft? Die sehen die Marke Amazon. Amazon hat diesen Kundenkontakt und es besteht natürlich immer die Gefahr der Abhängigkeit. Wenn dann eben der Umsatzanteil, den ich über Amazon oder über andere Plattformen realisiere, dann groß wird. Das heißt, man muss immer hier versuchen, auf verschiedenen Standbeinen dann auch zu stellen, Kundenzugang auch über andere Wege und Kanäle dann auch weiterhin dann zu realisieren.
Mhm. Besonders krass sind ja die Unterschiede bei Reiseportalen. Den Test haben wir hier im Hessischen Rundfunk auch schon mal gemacht. Mit einem edlen MacBook ist die Reise XY deutlich teurer, als wenn ich mich mit einem alten Rechner sozusagen in diesem Portal einlogge und suche. Da wird ganz offensichtlich ausgewertet und differenziert. Wer sich ein MacBook leisten kann, der bekommt einen anderen Preis als der, ja, der mit einem Aldi-Smartphone sucht. Können Sie das bestätigen?
Aus dem Handel können wir es de facto nicht bestätigen, sogar im Gegenteil. Also Kollege hier, Michael Professor Schleusner, hier auch von der Hochschule Niederrhein, hatte in der großen Untersuchung hier auch mal versucht, genau solche Fälle dann auch aufzudecken. Es ist nicht gelungen. Und ich glaube, dass es auch tatsächlich für den Handel ist Preis eine sehr, sehr heikle Geschichte, ist Preis eine sehr scharfe Waffe. Wir sind gewöhnt bei Dienstleistungen, gerade in dem Bereich jetzt der Reisen, dass das tatsächlich, ob das ein Flug ist oder ein Hotel, die Preise können abweichen, je nach Verfügbarkeit. Es gibt in dem Gastronomiebereich Happy Hour, das haben wir alle irgendwo dann auch verstanden, dass da Preise variieren können. Wir haben sogar verstanden bei Tankstellen, dass eben morgens ein anderer Preis ausgespielt wird als ein anderer. Also wir haben uns da an dynamische Preise gewöhnt. Aber in dem Moment, in dem wir tatsächlich auf eine individuelle Ebene runtergehen, auf individualisierte Preise, personalisierte Preise runtergehen, wird das sehr, sehr heikel. Wir haben das selber in der Studie hier dann auch analysiert. Und was man eben feststellt, ist, dass der nicht nur derjenige, wenn dann eben deutlich wird, der hat einen höheren Preis bezahlt als ein anderer, dass nicht nur derjenige, der den höheren Preis natürlich verärgert ist und dann den entsprechenden Händler abstraft, sondern dass selbst bei demjenigen, der den günstigeren Preis erhalten hat, ein Unwohlsein entsteht. Weil er dann natürlich auch denkt, gut, vielleicht gibt es jemanden, der hat sogar noch einen günstigeren Preis hier dann auch gezahlt. Oder vielleicht bin ich beim nächsten Mal derjenige, der einen höheren Preis hier zahlt. Das heißt, Preisvertrauen wird zerstört. Und das ist bei Produkten, wo wir ja diesen Effekt jetzt nicht haben, wie beim Flieger, dass man sagt, da werden irgendwelche Kapazitäten halt noch aufgefüllt. Wenn der Flieger halb leer ist, dann versucht man halt mit einem günstigen Preis noch Leute reinzukriegen. Das haben wir ja beim Produkt so nicht. Und insofern gibt es solche dokumentierten, es wird zwar immer wieder gesagt, hier gerade iPhone versus Android, aber diese Fälle sind nicht dokumentiert. Und die sind natürlich auch, wenn wir es uns mal aus der Sicht des Händlers anschauen, nicht nur sehr heikel, weil sie, wenn sie nicht funktionieren oder wenn sie offensichtlich werden, wenn sie transparent werden, einen sehr großen Schaden erzeugen können, sondern zum Zweiten, weil man natürlich die Frage stellen muss, ist überhaupt jetzt das Smartphone beispielsweise oder der Zugang, über welches Gerät ich da oder welches Betriebssystem ich jetzt mir Zugang verschafft zu dem Online habe, überhaupt relevant jetzt, sage ich mal, für meine Zahlungsbereitschaft. Und die Tatsache, dass ich ein iPhone habe, zeigt halt vielleicht noch nicht, dass ich einen teuren Anzug jetzt zwangsläufig jetzt hier dann auch kaufen möchte. Und insofern ist das Thema Pricing im Handel noch ein anderes. Da können das, was technisch möglich ist, spielen Händler aus gutem Grund auch nicht aus. Es sei denn, und es gibt natürlich dann, also beispielsweise, dass auf unterschiedlichen Kanälen unterschiedliche Preise ausgespielt werden. Schon das ist nicht ganz ohne, aber dass Sie bei einer Preissuchmaschine einen anderen Preis kriegen, als wenn Sie direkt auf die Webseite gehen. Also sowas spielen Händler dann schon auch mal aus. Aber wie gesagt, also auf einer individuellen Ebene, da lassen Sie aus unserer Sicht, aus sehr, sehr guten Gründen dann auch die Finger davon.
Also ist dann diese Volatilität der Preise dann eher dem Zufall oder dem Algorithmus geschuldet und nicht irgendeine Absicht, die sozusagen in der Auswertung dahinter steckt.
Also dynamische Preise sind wiederum ein anderes Thema. Amazon macht sich das ja bei dynamischen Preisen vergleichsweise einfach. Amazon screent eben permanent die aus ihrer Sicht relevanten Wettbewerber, passt daraufhin ja den Preis bei einzelnen Produkten bis zu 20 Mal pro Tag dann auch entsprechend an. Das haben wir auch gelernt, das akzeptieren wir auch. Das wird ja auch bei den Preisvergleichsportalen wird ja auch immer die Preisentwicklung im Zeitablauf ja dann oder häufig wird die ja dann auch entsprechend dargestellt. Und damit kann ich auch Wettbewerber natürlich unter Druck setzen, weil sie im stationären Handel, wenn sie Multi-Channel-Anbieter sind, also online und stationär einkaufen, dann können sie nicht am tagsüber dann auch Preise dann noch verändern, selbst wenn sie es technisch dann auch können, wie so ein Mediamarkt, dann geht das nicht. Also dynamisches Pricing, ja, das ist weiterhin ein Thema im Handel hier im Onlinehandel, aber individuelles Pricing, glaube ich, ist eine sehr, sehr heikle Geschichte.
Letzte Frage an Sie, Herr Dr. Hodes. Suchen Sie eigentlich im Netz auch nach Schnäppchen? Und wenn ja, wie machen Sie das?
Ehrlich gesagt suche ich auch bei dem Thema Hotellerie und Reisen hier dann auch nach Schnäppchen über die bekannten Portale, also ganz einfach. Und ich glaube, da kann man auch tatsächlich noch sehr gute Schnäppchen hier machen. Im Produktbereich ist es dann eher bei meiner Frau angesiedelt. Da gibt es ja dann unter anderem beispielsweise eben so die Shopping-Clubs, die durchaus auch noch sehr interessante Angebote teilweise dann auch spielen in der Zusammenarbeit dann eben auch mit Markenherstellern. Insgesamt bin ich aber vom Typus her und meine Frau freundlicherweise auch eher der preis-leistungsorientierte. Ich glaube, eine vernünftige Leistung kann auch einen vernünftigen Preis hier haben. Und es geht immer darum, das Ganze auch einheitlich zu betrachten und gemeinsam dann auch betrachten und nicht den Preis einfach dann auch wegzukoppeln und sagen, Hauptsache günstig. Das führt am Ende des Tages dann doch irgendwo dazu, dass dann auch das Leistungsniveau dann auch sinkt.
Das Internet ist kein Schnäppchenparadies mehr. Das haben wir erfahren heute in HR Info Netzwelt im Gespräch mit Professor Gerrit Heinemann, der an der Hochschule Niederrhein im eWeb Research Center zum digitalen Handel forscht und zuletzt mit Dr. Kai Hudetz, dem Geschäftsführer des Instituts für Handelsforschung in Köln. Das war HR Info Netzwelt. Die Sendung gibt's wie immer in der ARD Audiothek und zum Download unter hrinforadio.de. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.